Guten Morgen zusammen. Vor einiger Zeit bekam ich ein Bild geschickt, wo ein Kirchengebäude drauf war. Und es war eine Hitzeperiode, also das ist schon einige Jahre her, Hitzeperiode ähnlich wie im Moment. Und das Bild war unterschrieben mit: Wem zu heiß ist, der sollte öfters mal in die Kirche gehen, weil die Gebäude meistens angenehm kühl sind im Sommer. Den Vorteil haben wir hier nicht. Schön, dass ihr trotzdem gekommen seid. Und dass wir uns hoffentlich bei Gott erfrischen können. Was für einen unglaublichen Gott haben wir, von dem haben wir gerade gesungen. Und dieser große Gott kann etwas mit uns anfangen. Das finde ich auch unglaublich. Und damit, dass ich das unglaublich finde, bin ich, glaube ich, in ganz guter Gesellschaft. Wenn man in die Bibel guckt, da sind viele Menschen, die von Gott angesprochen wurden, denen Gott gesagt hat: Mit dir möchte ich was anfangen. Und die das nicht glauben konnten, die das nicht wahrhaben konnten. Um so eine Person geht es auch im Predigttext von heute. Es geht um die Berufung vom Propheten Jeremia, der nicht glauben konnte, dass er der Richtige war für das, was Gott mit ihm vorhatte, nämlich Prophet zu werden. Und ich lese den Text vor aus Jeremia 1, Vers 4 bis 10. Das Wort des Herrn erging an mich. Er sagte zu mir: Noch bevor ich dich im Leib deiner Mutter entstehen ließ, hatte ich schon meinen Plan mit dir. Noch ehe du aus dem Mutterschoß herauskamst, hatte ich bereits die Hand auf dich gelegt. Denn zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Ich wehrte ab: Ach Herr, du mein Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin noch zu jung. Aber der Herr antwortete mir: Sag nicht, ich bin zu jung. Geh, wohin ich dich sende, und verkünde, was ich dir auftrage. Hab keine Angst vor Menschen, denn ich bin bei dir und schütze dich. Das sage ich, der Herr. Dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meine Lippen und sagte: Ich lege meine Worte in deinen Mund. Von heute an hast du Macht über Völker und Königreiche. Reiße aus und zerstöre, vernichte und verheere, baue auf und pflanze an. Soweit die Verse aus Jeremia. Ich habe uns einen Filmausschnitt oder mehrere Filmausschnitte mitgebracht. Den ersten sehen wir uns jetzt an.
Wir haben viele Namen und vielerlei Gestalt. Wir bringen Wunder und Hoffnung. Wir bringen Freude und Träume. Wir sind der Sandmann und die Zahnfee. Wir sind der Osterhase und der Weihnachtsmann. Und wir sind mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Unsere Aufgabe ist es, alle Kinder auf der Welt zu beschützen. Solange sie an uns glauben, werden wir gemeinsam über sie wachen.
Dieser Traum ist vorbei. Es wird Zeit, dass Angst die Welt beherrscht.
Nie zuvor war die Gefahr so groß. Und darum werden wir kämpfen.
Flügel hoch, die Damen, und zeigt keine Gnade!
Ein Hase hängt dich immer ab.
Meine Armee steht bereit.
Alle Mann in den Schlitten! Anschnallen!
Wo sind denn die Gurte?
Ha, das war nur Redensart! Ja!
Alle lieben. über den Schlitten. DreamWorks, die Hüter des Lichts.
Die Hüter des Lichts, ein Animationsfilm aus dem Jahr 2012. Und ich habe es einigen Gesichtern angesehen, dass ihr euch vermutlich gedacht habt, was um alles in der Welt hat dieser Film mit dem Predigtext zu tun? Warum zeigt er den? Die Figuren sind doch eher kontraproduktiv, wenn es um die christliche Botschaft geht. Osterhase, Weihnachtsmann, Zahnfee, Sandmann, so Geschichten aus Märchen. Den Osterhasen kennen viele Kinder vielleicht besser als Gott oder als Jesus. Was hinter Ostern wirklich steckt, wissen viele nicht mehr. Warum dann auch noch so einen Film in der Predigt? Ich habe den Film zufällig letzte Woche geguckt und mal abgesehen davon, dass ich ihn ziemlich schön fand, habe ich gemerkt, Mensch, da sind ganz schön viele Parallelen zu unserem Predigttext drin. Und das wollen wir uns gleich mal ein bisschen genauer angucken. Die Hüter des Lichts, das sind Weihnachtsmann, Osterhase, Zahnfee und der Sandmann. Im Trailer hieß es, ihre Aufgabe, die Kinder beschützen und den Kindern Freude und Hoffnung bringen. Diese Aufgabe ist im Film in Gefahr, als ihr Gegenspieler, Pitch oder der schwarze Mann wird er an manchen Stellen genannt, als der sich vornimmt, Angst und Schrecken in der Welt zu verbreiten, also das genaue Gegenteil. Er nimmt den Kindern den Mut und er verwandelt ihre Träume in Albträume. Die Hüter des Lichts wissen nicht mehr weiter. Was sollen sie tun? Und da gibt ihnen der Mann im Mond einen Ratschlag. Der Mann im Mond anscheinend so eine Art weiser Ratgeber, bei dem auch einige Parallelen zu Gott im Film zu erkennen sind. Und sein Ratschlag, ihr braucht Verstärkung. Wir gucken uns noch einen Ausschnitt an.
Jungs, ihr wisst, was das heißt?
Er wird noch einen Hüter.
Was? Wozu?
Ist offenbar wichtig. Manny glaubt, wir brauchen Hilfe.
Seit wann brauchen wir Hilfe?
Ich bin gespannt, wer es sein wird. Der irische Kobold?
Bitte nicht der Butzemann, nicht der Butzemann.
Ah. Jack Frost.
Ich nehme alles zurück. Butzemann ist okay.
Naja, Hauptsache, er hilft uns dabei, die Kinder zu beschützen, oder?
Jack Frost? Dem sind Kinder doch völlig egal. Er lässt doch nur Wasserleitungen zufrieren und versaut mir meine Eiersuche. Er ist ein unverantwortlicher, egoistischer
Hüter.
Jack Frost ist eine ganze Menge, aber er ist bestimmt kein Hüter.
Jack Frost, der ist bei uns vielleicht nicht so ein Begriff, eher in Amerika quasi der personifizierte Winter. Den hätte ich mir in den letzten Tagen ein paar Mal so ein bisschen näher an mir dran gewünscht. Im Film hat er zum Beispiel die Fähigkeit, Eis und Schnee zu erzeugen. Und er will einfach nur Spaß haben. Dabei macht er manchmal auch anderen eine Freude. Die Kinder genießen es manchmal, im Schnee zu spielen und freuen sich über aufregende Schlittenfahrten. Manchmal treibt er aber auch seine Scherze auf Kosten anderer, wenn sie ausrutschen, wenn sie hinfallen oder festfrieren. Der Osterhase hatte auch eine böse Erfahrung mit ihm gemacht, als Jack einen plötzlichen Wintereinbruch mit Schneesturm am Ostersonntag erzeugte und damit dem Hasen seine Arbeit ziemlich erschwerte. Jack will nur seinen Spaß. Dabei hat er aber auch eine ernste Seite, die er aber nicht nach außen raushängen lässt. Seit Jahren fragt er sich, wo er eigentlich herkommt. Er hat keine Ahnung von seiner Vergangenheit. Jack leidet darunter, dass er nicht weiß, wer er ist. Ein Problem, das ihn quält und das er oft mit seinen Späßen überspielt. Wahrscheinlich kennen manche von uns diesen Teil von Jack aus ihrem eigenen Leben auch. Wer bin ich und was steckt eigentlich in mir? Jack Frost scheint so gar nicht die Person zu sein, die die Welt retten kann. Scheint so gar nicht in diese Runde der Hüter zu passen. Und auch die anderen Hüter können sich das nicht vorstellen, dass er diese Aufgabe übernehmen soll. Nur der Weihnachtsmann hofft und hält daran fest, dass der Mann im Mond mit seiner Auswahl recht hatte. Ich habe eben gesagt, dass der Mann im Mond im Film auch Parallelen zu Gott hat. Auch wenn Gott Menschen erwählt, tut er das oft nach anderen Kriterien, als wir es uns vorstellen. Jesu Jünger zum Beispiel. Das waren Menschen, die man nicht unbedingt um sich herum haben wollte. Das waren zum Beispiel Fischer, die stanken. Zolleintreiber, die beschissen von früh bis spät und kooperierten mit den Römern, mit den Feinden also. Zeloten, also eine militante, fromme Front von Fanatikern aus dem rechten Lager. Eigentlich undenkbar, dass die irgendwas mit Zöllnern zusammen zu tun hatten. Oder auch mit Jesus, der ja in seiner Auslegungsweise der Schrift manchmal in damaligen Augen sehr liberal war. Aber Jesus hatte es geschafft, diese Menschen zu vereinen, diese zusammenzubringen. Und er hat gerade sie als seine Jünger auserwählt. Oder Jeremia, der Predigttext, die Propheten im Alten Testament, das waren auch oft nicht die Top-Theologen, das waren oft einfache Männer, Bauern und Viehzüchter. Wenn Gott Menschen auswählt, dann nach seinen eigenen Kriterien. Wenn eine Unternehmensberatung von heute mal einen Blick auf die Jünger Jesu werfen sollte, die vielleicht so ein bisschen fit machen, ein bisschen coachen. Ich glaube, das Erste, was die machen würden, wäre alle Jünger rausschmeißen. Die wären untragbar in einem heutigen Unternehmen. In unseren Augen wären die untragbar. Aber Gott sieht nicht, was vor Augen ist. Gott schaut ins Herz. Wenn Gott Menschen erwählt, dann auf seine eigene Art. Gott kann mit Menschen etwas anfangen, die von anderen abgeschrieben sind. Und wir dürfen uns immer wieder neu überraschen lassen, wen Gott beruft und wozu. Und was er mit uns vorhat. Mit dir und mir. Und mit unserer Gemeinschaft. Denn manchmal sind Menschen auch selbst überrascht, wozu sie berufen sind. Das sehen wir im nächsten Filmausschnitt.
Wie kommt ihr darauf, dass ich Hüter sein will?
Natürlich willst du. Musik!
Keine Musik! Das ist ja alles ganz nett, aber ich bin der Falsche. Ihr seid gewohnt zu schuften, zu organisieren. Und ich mach Spaß, lass Leute frieren. Ich bin kein Hüter.
Ja, siehst du, ich hab's doch gleich gesagt.
Jack, du verstehst, glaube ich, nicht, was wir hier machen. Jedes einzelne dieser Lichter ist ein Kind.
Ein Kind, das glaubt. Und gut oder böse, ungezogen oder lieb, wir beschützen sie.
Fee!
Finger aus Mund.
Oh, Entschuldigung, die sind so wunderschön.
Na gut, Schluss mit Waschiwischi. Pitch treibt da draußen, weiß der Teufel was.
Du meinst, der schwarze Mann?
Ja, wenn Pitch uns bedroht, dann bedroht er auch die Kinder.
Ein Grund mehr, jemanden zu suchen, der es besser kann.
Suchen? Du glaubst, wir suchen? Nein, du bist auserwählt, so wie wir alle hier. Vom Mann in Mond.
Was?
Letzte Nacht, Jack. Er hat dich auserwählt.
Glaubt man.
Der Mann im Mond, der redet mit euch.
Ich kann das nicht. Sucht euch jemanden, der das besser kann. Ihr seid das gewohnt. Aber ich bin doch nur gewohnt, Spaß zu haben. Oder mit den Worten von Jeremia: Ach Herr, ich kann doch nicht reden, denn ich bin zu jung. Genau wie Jack Frost im Film traut sich Jeremia die Aufgabe nicht zu. Ich kann nicht reden, ich bin zu jung, ich habe keine Erfahrung, mir fehlt das Wissen, ich habe nicht das Ansehen, nicht das Standing. Und mir hört auch eh keiner zu, weil ich so jung bin. Und wenn doch, dann glaubt mir doch eh keiner. Vielleicht machte sich Jeremia wirklich diese Sorgen. Vielleicht waren es aber auch Ausreden. Gott hat keine Angst, dass Jeremia seiner Aufgabe nicht gewachsen ist. Ich kannte dich, schon bevor du im Mutterleib entstanden bist. Und schon da wusste ich, was aus dir werden wird. Ich hatte meinen Plan mit dir. Das sagt Gott zu Jeremia. Und das sagt er auch zu uns. Komm einfach mit mir. Rede, was ich dir sagen werde. Du musst dir keine Sorgen machen. Ich werde dir die richtigen Worte geben, wenn du dich auf mich einlässt. In dir steckt mehr, als du denkst. So haben wir das im ersten Lied heute gesungen. Gott weiß viel besser, als wir selbst, was alles in uns steckt, weil er es ist, der es in uns hineingesteckt hat. Im letzten Lied haben wir gesungen, und steht uns Gott zur Seite, was kann uns jemals hindern? Ich kann nicht reden, ich bin zu jung. Wir haben viele Gründe, Aufgaben nicht anzunehmen. Zu jung, zu alt, zu arm, zu eingespannt. Ich brauche Zeit für mich, ich habe doch eh schon so viel um die Ohren. Ich bin zu müde, ich bin zu schlecht ausgebildet. Ich bin zu unperfekt. Meine Vergangenheit spricht dagegen. Mein Ansehen. Was sind die Gründe, die uns davon abhalten, uns mehr für Gott zu investieren? Und sind es wirkliche Gründe und Hindernisse? Oder hat Gott diese Punkte schon längst in den Blick genommen? Wie bekomme ich das heraus? Wie bekomme ich heraus, wozu Gott mich beruft und welche Hindernisse er aus dem Weg räumen möchte? Und auf der anderen Seite, welche Hindernisse er vielleicht ganz bewusst mir in den Weg gelegt hat, um mir zu zeigen, nein, das ist nicht deine Aufgabe, das ist nicht deine Berufung. Auch das macht Gott ja manchmal. Wie kriege ich das heraus? Ich glaube, es ist wichtig, eine Offenheit erstmal für Gott und seinen Weg zu entwickeln. Und manchmal ist das schon allein die größte Hürde, offen zu sein dafür. Gebet kann da eine große Hilfe sein. Paulus schreibt zum Beispiel im Epheserbrief, dass er für die Gemeinde in Ephesus betet, dass die Christen dort tief verwurzelt sind bei Gott und dass sie Gottes Kraft erkennen. Und dass sie dadurch in Bewegung versetzt werden. Wir haben am Donnerstag in der Bibelstunde über diesen Text gesprochen. Gott fragen nach dem, was er mit uns vorhat. Bei ihm verwurzelt sein. Ihn fragen, was er vorhat mit jedem Einzelnen von uns, aber auch mit uns als Gemeinschaft. Das ist ein guter Weg, denn Gott kann antworten. Gott hat Wege, eindeutig zu antworten. Und ein anderer Punkt, der wichtig ist, ist Gespräch mit anderen Christen. Wenn Gott Menschen beruft, dann macht er das in der Regel nicht, indem er einer einzelnen Person einen Eindruck schenkt. Gott hat uns in eine Gemeinschaft gestellt. Das sind Menschen, die uns bestätigen oder auch auf den Boden der Tatsachen zurückholen können. Die Gemeinschaft seiner Kinder, seiner Nachfolger. Wir sollen miteinander herausfinden und prüfen, was er vorhat. Von daher bin ich auch immer sehr skeptisch, wenn Menschen Dinge sagen, wie Gott hat mir gezeigt, dass du dies oder jenes tun sollst. So bestes Beispiel, Gott hat mir gezeigt, dass du mich heiraten sollst. So beruft Gott in der Regel nicht. Und wenn dann nur im Alten Testament. Wenn wir mit anderen Christen im Gespräch sind, dann kann uns das ermutigen, Dinge anzugehen, ermutigen, einen Weg zu gehen, eine Aufgabe anzunehmen. Oder es kann uns auch mal auf den Boden zurückholen. Wir können gemeinsam herausfinden und entdecken, was Gott will, was er uns vor die Füße legt. Also erstens offen sein für Gottes Berufung, dann mit ihm im Gespräch sein, also beten, und mit anderen Christen im Gespräch sein. Geerdet in der Gemeinde. Das sind gute Voraussetzungen, um Gottes Berufung zu erkennen und anzunehmen. Lasst uns neugierig sein auf das, wozu Gott uns berufen will. Und lasst uns prüfen, was für uns dran ist. Manchmal hat Gott eine Aufgabe für uns. Aber manchmal sagt er auch, mach mal langsam. Wir sehen den nächsten Ausschnitt.
Sophie?
Emma!
Was macht das Kind hier?
Die Schneekugel. Da,
da. Heiliger Hasenköttel, jetzt macht doch einer was.
Lass mich da raus, ich bin unsichtbar. Schon vergessen?
Keine Panik, Hase. Ich wette, sie ist ein Fünfen. Alles gut, meine Süße.
Tschüss.
Weißt du was? Ich hab hier was für dich. Sieh mal her. Sind das nicht wunderschöne Zähnchen mit kleinen Blut- und Hautfitzelchen?
Blut- und Hautfitzelchen? Sag mal, wann hattet ihr das letzte Mal was mit Kindern zu tun?
Wir sind damit beschäftigt, Kinder zu erfreuen. Wir haben keine Zeit. Für Kinder?
Wir sind damit beschäftigt, Kinder zu erfreuen. Wir haben keine Zeit für Kinder. Paradox. Manchmal sind wir in unseren Gemeinden genauso unlogisch, habe ich den Eindruck. Manchmal sind Gemeinden und Menschen in der Gemeinde so beschäftigt mit ihren vielen Aufgaben, dass wir nicht erkennen, wozu Gott uns wirklich berufen will. Wir sind so eingespannt, dass wir die Kernaufgaben vergessen, die wir als Gemeinde haben, nämlich Menschen Gottes frohe Botschaft zu zeigen. Das ist die andere Seite. Also die eine Seite, dass wir uns wehren, Aufgaben anzunehmen, unsere Berufung zu erfüllen, und die andere Seite, dass wir meinen, wir wären zu allem berufen. Wir müssen alles machen. Eine Gemeinde kann nicht alles, sondern oft ist es viel sinnvoller, sich auf einige Aufgaben zu konzentrieren. Wir müssen nicht die tolle Arbeit einer anderen oder jeder anderen Gemeinde kopieren, wenn das nicht unser Ding ist. Wir werden uns kaputt machen, wenn wir alles wollen. Genauso werden wir als Gemeinde aber auch kaputt gehen und sterben, wenn wir nichts mehr wollen. Es kommt auf den gesunden Mittelweg an. Der Autor C.S. Lewis schreibt in seinem Buch Dienstanweisungen für einen Unterteufel sinngemäß an einer Stelle: Gebt den Menschen in der Gemeinde so viele Aufgaben, dass sie keine Zeit mehr für Gott haben. Dann wird die Gemeinde sich von selbst kaputt machen. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so beschäftigt sind mit Gemeinde, also mit Organisationen, Putzen, Planung von Aktionen, Proben für die Musik im Gottesdienst. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht so beschäftigt sind mit Gemeinde, dass wir keine Zeit mehr haben für Gemeinde, zum Auftanken bei Gott, zum gemeinsamen Bibellesen und Beten, anderen Menschen Gottes Liebe weiterzugeben. Gemeinde darf uns nicht so sehr einspannen, dass Glauben zum Stressfaktor wird. Andererseits bedeutet Nachfolge Jesu auch, dass unser ganzes Leben auf ihn ausgerichtet ist. Dass wir nicht nur sonntags im Gottesdienst eine Stunde Zeit für ihn haben, sondern dass wir ihm unser Leben zur Verfügung stellen. Das ist manchmal eine Spannung, die wir aushalten müssen. Aber so wie Gott zu Jeremia gesagt hat: Fürchte dich nicht, ich bin bei dir. So sagt er das auch zu uns. Lasst uns mit ihm in Kontakt sein und miteinander, mit anderen Christen. Er will uns zeigen, wozu er uns berufen will. Und er will uns mit dem ausstatten, was wir dafür benötigen. So wie er Jeremias Mund mit seiner Hand berührt, um zu zeigen: Ich gebe dir die richtigen Worte. So will Gott unser Herz berühren und uns zeigen, was er mit uns vorhat. Im Filmtrailer am Anfang hieß es: Wir bringen Hoffnung und Freude und wir sind mächtiger, als ihr es euch vorstellen könnt. Und irgendwie gilt das auch für uns als Nachfolger Gottes. Auch wir sollen Freude und Hoffnung in die Welt bringen. Hoffnung, die Jesus uns gibt. Und die Freude darüber, dass wir Gottes Kinder sein können. Schon jetzt und in Ewigkeit. Und letztlich war das auch das, woran Jeremia Menschen erinnern sollte als Prophet. Auch wenn die alttestamentlichen Predigtmethoden vielleicht eine etwas andere Form hatten und in unseren Ohren eher wie eine Drohbotschaft als wie eine Frohbotschaft klingen. Aber letztlich ging es genau darum, den Menschen zu sagen: Ihr habt euch von Gott entfernt und in Gott ist eure Hoffnung, kommt wieder zurück zu ihm. Spätestens Jesus hat da die Drohung rausgenommen und noch eine Portion mehr Liebe reingelegt. Und wir sollen diese frohe Botschaft weitergeben. Und auch wenn wir nicht mächtig sind, Wir haben einen mächtigen Gott an der Seite. Ein Gott, der mächtiger ist als alles, was wir uns vorstellen können. Und der liebevoller ist als alles, was wir uns vorstellen können. Ich möchte immer wieder neu lernen, ihm mein Leben zur Verfügung zu stellen. Denn von ihm habe ich es ja. Und ich möchte lernen, ihm zu sagen, zeige mir, wozu du mich und wozu du uns als Gemeinschaft berufst. Erfülle uns mit deinem Heiligen Geist und mit deiner Kraft und lass uns deine Hoffnung in die Welt bringen. Amen.